Einige Leute sprachen begeistert von der Schönheit des Tempels, von seinen wertvollen Steinen und dem prächtigen Schmuck. Aber Jesus sagte dazu: Ja, seht es euch genau an. Es kommt die Zeit, in der hier kein Stein auf dem anderen bleiben wird. Alles wird nur noch ein großer Trümmerhaufen sein. Erschrocken wollten die Jünger wissen: Lehrer, wann wird das geschehen? Woran erkennen wir, dass diese Dinge stattfinden werden? Wenn ihr von Kriegen und Unruhen hört, erschreckt nicht. Das muss geschehen. Doch es bedeutet noch nicht das Ende. In vielen Teilen der Welt wird es Erdbeben, Hungersnöte und Seuchen geben. Unerklärliche Erscheinungen am Himmel werden alle Menschen in Angst und Schrecken versetzen. Bevor das alles geschieht, wird man euch verfolgen. Nur weil ihr zu mir gehört, werden sie euch festnehmen und vor Gericht stellen. Aber dadurch habt ihr Gelegenheit, meine Botschaft zu bezeugen. Ich selber werde euch Weisheit geben und euch zeigen, was ihr sagen sollt. Bleibt standhaft, dann gewinnt ihr das ewige Leben. Es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen. Und auf Erden wird den Völkern bange sein und die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die kommen sollen. Denn die Kräfte der Himmel werden uns ins Wanken kommen. Und dann werden sie den Menschensohn kommen sehen und in eine Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dieses alles anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhäupt euer Häupter, weil sich euer Erlösung naht.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Jesus selbst sagt in Johannes Kapitel 16, Vers 33: In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. So geht es gerade vielen Menschen in unserem Land. Viele haben Angst, Angst vor dem Terror. Es ist etwas Neues, Schreckliches passiert. Es ist vor unserer Haustür passiert, es ist nicht mehr weit weg. Und wir selber sind das Objekt dieses Hasses. Früher richtete sich Terrorismus gegen Regierungen, gegen Repräsentanten eines Systems. Jetzt sind alle betroffen. Es ist ein Kollektivhass gegen alle Angehörigen der abendländischen Zivilisation. Ganz überwiegend berufen sich die Attentäter auf den Gott des Islam. Der Name Gottes zur Legitimation von Terror, auch das ist was, was uns Christen zutiefst erschreckt. Dann diese Wahllosigkeit, Kinder, Frauen, Unschuldige werden getötet. Das ist ein neuer, extremer Grad des Bösen, den wir so nicht kannten. Auch die Selbstverachtung in den Selbstmordattentaten, nicht mal die Liebe zum eigenen Leben ist übrig geblieben. Sie wünschen nicht nur ihren Feinden den Tod, sondern sie lieben den Tod an sich. Wie kann man damit umgehen? Was hat Gott damit zu tun? Was sagt die Bibel dazu? Jesus bereitet seine Leute darauf vor. Ich habe da einen sehr schönen Vergleich von Johannes Hartl auf seinem Facebook-Statement gehört. Und er vergleicht es mit der Resilienzforschung. Katastropheneinsatzkräfte werden auf ihren Dienst vorbereitet, auf die schlimmen Szenarien, die sie erwarten. Und indem man sie anleitet, das Erwartete im Voraus sich vorzustellen, können sie dann richtig reagieren, wenn das Ereignis eintritt. Und genauso macht es Jesus im Evangelium, das wir heute gehört haben, in den Endzeitreden. Er bereitet uns vor. Er redet von Kriegen, von Hass im Namen Gottes, von Katastrophen, von Christenverfolgung. Die Liebe wird erkalten, Der Hass wird überhand nehmen. Aber er sagt, wenn das alles geschieht, dann erhebt ihr euren Kopf, weil sich eure Erlösung naht. Also lasst euch nicht von dem Schrecklichen in Bann schlagen, sondern bleibt mutig, weil am Ende Christus kommt und sein Reich sichtbar anbricht. Es bedeutet nicht, dass wir die Leiden der Menschen nicht ernst nehmen. Auch die Leiden der Menschen in Nizza, in Ansbach, in Paris. Viele fragen, wo war Gott denn dort? Wieso hat er sie nicht beschützt? Und mir fiel die Antwort von Robert Spähmann ein, einem christlichen Philosophen, auf die Frage, wo war Gott in Auschwitz? Er hat geantwortet, am Kreuz. Gott war am Kreuz. Gott leidet mit den Opfern. Er leidet mit uns und er leidet für uns. Er sammelt unsere Tränen in seinen Krug, wie es in einem Psalm heißt. Gott sieht die Unrechtleidenden, die Hungernden in Somalia, die abgetriebenen Kinder, die Opfer des Islamischen Staates in Syrien. Und er weiß, sie zu trösten. Er wird ihnen gerecht. Selig sind die Leidtragenden, denn sie werden getröstet werden. Gott macht die selig, die Unrecht leiden müssen. Er tröstet sie. Aber er wird auch das Böse rächen. Er wird kommen zu richten, die Lebenden und die Toten. Weder Hitler noch Stalin noch irgendein Attentäter wird der Strafe Gottes entgehen. Schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Darum rächt euch nicht selber, liebe Brüder, sagt der Apostel. Ich, Gott selbst, werde vergelten. Wo kommt das her, fragen wir uns. Dieser Geist voller Hass und Mordlust, ein mörderischer Geist, der von dem ausgeht, der Mörder von Anfang an in der Bibel genannt wird. Es ist wie eine kollektive Besessenheit, wie man es aus dem Nationalsozialismus kennt, ein Geist, der Menschen mit einer ideologischen, religiösen Verblendung schlägt und sie davon überzeugt, sie müssten im Namen von Allah alle, die dem nicht gehorchen, umbringen. Ich bin mir sicher, alle rationalistischen Erklärungen und Heilungsversuche dafür greifen zu kurz. Dieses Verhalten lässt sich auch nicht mit schlechten sozialen Umständen erklären oder psychologisch. Der Axtattentäter im Regionalzug von Würzburg genoss eine Vorzugsbehandlung für minderjährige Flüchtlinge. Die Attentäter vom 11. September gehörten reichen, gut gebildeten, studierten saudischen Familien an. Es ist ein geistliches Phänomen, das auch mit geistlichen Mitteln bekämpft werden muss. So wie es im Epheserbrief heißt, Kapitel 6, Vers 12, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächten und Gewalten, die in der Finsternis herrschen. Wie kämpft man geistlich gegen so etwas? Durch Beten, Bekennen und Gebieten. Nur der auferstandene Herr selber, Christus, kann diesen Mächten Einhalt gebieten. Darum müssen wir ihn bitten, zu ihm flehen und seinen Namen bekennen und uns nicht Furcht einjagen lassen. Diese Terrorakte geschehen fast alle im Namen des Islam und in dem von Muslimen angebeteten Gott, im Namen dieses Gottes. Allahu Akbar rufen fast alle diese Attentäter. Es ist der gemeinsame Nenner, der gemeinsame Schlachtruf. Die Attentäter der letzten Monate berufen sich ganz überwiegend auf den Islam. Der Ansbacher Attentäter, der Würzburger, sie veröffentlichen ihre Hassbotschaften über die Nachrichtenagentur des IS. Berufen sie sich zu Recht auf den Islam? Ist dieser wahllos mordende Geist, der sie beherrscht, der Geist des Islam? Politiker und Kirchenleute beeilen sich zu sagen, auf gar keinen Fall. Das sind fehlgeleitete Islamisten. Damit hat der wahre Islam nichts zu tun. Und ich bin froh und dankbar, dass es Millionen Muslime gibt, die sich von diesen Terrorakten distanzieren und sich an die Seite der Opfer stellen. Aber so einfach ist diese Frage nicht zu beantworten. Es gibt im Islam tatsächlich einen Geist der Angst. Ich habe im Nahen Osten gelebt und habe mit vielen Muslimen gesprochen. Ein Jahr lang bin ich dort gewesen. Ich habe Islamwissenschaft studiert. Und ich habe tatsächlich den Eindruck, es ist ein despotischer Geist, ein Gottesbild, das Menschen Angst einjagt, der sich nicht mit der Welt in Berührung setzt. Und es ist eine explizit antichristliche Religion. Das Sterben Jesu am Kreuz ausdrücklich geleugnet. Es wird geleugnet, dass es Vergebung von Gottes Seite durch Jesus Christus gibt. Es wird geleugnet, dass Jesus auferstanden ist. Und stattdessen sehen wir, dass dieser Geist immer wieder Despotismus und Angst hervorbringt. Ich möchte mir kein endgültiges Urteil über den Islam erlauben, aber ich sage, was ich sehe und erlebt habe. Übrigens sind am Ausgang auch wieder Broschüren von der Evangelischen Allianz von Islamwissenschaftlern über dieses Verhältnis Christentum-Islam, die ich sehr instruktiv und hilfreich finde. Ihr dürft die kostenlos mitnehmen. Eine wichtige Frage finde ich auch, wie sehen wir jetzt die Flüchtlinge? Welche Auswirkungen hat das, was bei uns im Land passiert, auf unser Verhältnis zu ihnen? Ich habe schon zur Zeit der Euphorie vor vielen Monaten hier von der Kanzel gesagt, diese Euphorie, dieser Wind wird umschlagen. Und darauf müssen wir uns einstellen. Die Euphorie, die Freude, die Begeisterung der Willkommenskultur ist vorbei. Eine große Mehrheit in Deutschland hält nach den jüngsten Umfragen die Politik der offenen Grenzen, die Regierungspolitik gegenüber den Flüchtlingen für gescheitert. Damals gab es eine illusionäre Sicht der Flüchtlinge, in der pauschal alle als gutmütige, liebenswürdige, hilfsbedürftige, arme Menschen gesehen wurden, die voller Fleiß und Dankbarkeit sich bei uns integrieren werden und unseren Kinder- und Fachkräftemangel beheben werden. Jetzt ist die Gefahr, dass ein neues, falsches Bild von den Flüchtlingen in die Welt gesetzt wird. Dass wir in jedem Flüchtling einen Profiteur unserer Sozialsysteme sehen oder einen brutalen Attentäter. Wir müssen die Menschen mit den Augen Jesu sehen. Egal wie gerade der Wind in unserer Gesellschaft weht. Egal was gerade der Zeitgeist sagt. Sie sind wertvolle Geschöpfe Gottes. Ewig geliebt. Berufen dazu, Jesus als ihren Retter zu erkennen. Und sie sind auch, wie jeder von uns, im Herzen von Natur aus von zahlreichen bösen Regungen verseucht. So wie Jesus sagt, aus dem Herzen des Menschen entspringt das Böse. Dem müssen wir bei uns selbst Widerstand leisten und zugleich einander als geliebte Sünder ansehen, genauso wie sie. Wie reagieren wir auf geistliche Weise auf den Terror in unserem Land? Na klar, an erster Stelle steht das Mitgefühl mit denen, die betroffen sind. Vom barmherzigen Samariter sagt Jesus, es jammerte ihn. Er ging nicht einfach daran vorbei. Und die Freunde Hiobs haben am besten gehandelt, als sie schweigend den Schmerz ausgehalten haben mit ihm, ohne voreilige Erklärungen und Beschwichtigungen. Wir müssen die Wut zulassen, die Trauer, das Entsetzen, den Missbrauch der Gastfreundschaft, die Hintertücke, die Gemeinheit, das Böse, darüber klagen und weinen. Wir beten in unseren Fürbitten für die Opfer. Wir wehren uns gegen Verharmlosungen, aber auch gegen Sensationsgier und Panikmache, wie wir sie auf dem Gottesdienstblättchen hier mal als abschreckendes Beispiel sehen können. Trotzdem müssen wir auch eine gesunde Fokussierung leben, ein heilsames Abschalten. Auch darüber hat Johannes Hartl Gutes gesagt. Wir müssen etwas uns wehren gegen die mediale Überforderung unserer Seele. Wir sind nicht Christus. Wir müssen nicht alle Leiden der Welt auf uns selber nehmen. Es gibt eine gesunde, natürliche Grenze des Mitleidens. Ich habe mich gefragt, was hätte denn der Samariter getan, wenn er nicht nur den einen unter die Räuber gefallenen vor Augen gehabt hätte, sondern noch mehrere tausend andere? Ich bin mir sicher, er hätte sich in guter Weise selbst begrenzt. Er hätte dem einen geholfen, dem er helfen kann. Wir müssen diese Totalüberforderung abschalten und den Punkt des eigenen Helfens und Betens finden. Für den einen Flüchtling, mit dem ich Kontakt habe, da sein. Dem einen Patenkind helfen, das ich unterstütze. Oder dem einen Nachbarn oder Gemeindeglied beistehen, dem ich Stütze und Hilfe sein kann. Wir beten um den Schutz der Engel Gottes, um sein Eingreifen, so wie die Urgemeinde die ganze Nacht in der Verfolgung gebetet hat. Wir beten auch um das Kommen des Reiches Gottes, so wie es die ersten Christen getan haben. Es vergehe diese böse Welt und es komme dein Reich. Wir singen es in der Abendmahlsliturgie. Wir rufen dich an, Jesus, bis du kommst in Herrlichkeit. Und wir bleiben in der Liebe. Wir lassen uns nicht aus der Liebe treiben, denn sie ist die größte Macht der Welt. Das wird interessanterweise sogar in diesen Schreckenszeiten sichtbar. Der Axtattentäter, obwohl er es eigentlich gewollt hatte, hat es nicht geschafft, seine liebevolle Gastfamilie, in der er als minderjähriger Flüchtling untergebracht war, umzubringen. Er hat es auch nicht geschafft, die Flüchtlingsbetreuerin umzubringen, die ihm im Zug begegnet ist. Es gibt diese bleibende Macht der Liebe, die Herzen wenden kann. Allen Muslimen sollen wir mit dieser entwaffnenden Liebe Jesu begegnen. Auch wenn wir den Islam als antichristliche Religion ablehnen, sollen wir den Muslimen mit der Liebe Christi begegnen. Und wir stellen uns auch hinter Regierung und Polizei und ermutigen sie, so wie es in unserem Bekenntnis heißt, in jedem Gesangbuch abgedruckt ist, in der Barmer Theologischen Erklärung, unter Ausübung und Androhung von Gewalt für Recht und Frieden in unserem Land zu sorgen. Sie sollen uns auf Gottes Befehl hin schützen und Gefahr abwehren. Darin bestärken wir sie, so wie der Polizeisprecher in München bestärkt wurde durch diese große Kampagne, die sich bei ihm bedankt hat. Wir halten fest am Sieg Christi. Wir halten fest am Sieg des Guten, den er bringen wird. Wir bleiben im Glauben, wir bleiben in der Hoffnung. Martin Luther musste noch viel schlimmere Zeiten erleben als wir. Und er wurde getröstet durch ein Wort vom Psalm 46, das ich mir auszugsweise an meinen Bildschirm geklebt habe. Schon seit vielen Jahren klebt es da mit Tesafilm. Dort heißt es im 46. Psalm: Wenn gleich die Welt untergehen sollte, wenn gleich die Wogen über uns gehen sollten, dennoch soll die Stadt Gottes fein lustig bleiben. Das ist ein bisschen altmodisches Deutsch, aber ich habe es mir dahin geklebt. Fein lustig bleiben. Wir lassen uns nicht die Freude rauben. Die Freude an diesem schönen Sommer, die Freude an unseren Straßenfesten, die Freude an der Freiheit des Einzelnen. Wir wehren dem Bösen mit Dank und Freude an dem Schönen, das Gott geschaffen hat. Wir lassen uns nicht von Angst regieren und nicht in den Hass treiben. Unseren Hass bekommt ihr nicht. Wir lassen uns nicht von Angst bestimmen, so wie Jesus sagt: Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten können, doch die Seele nicht töten können. Im Abendmahl bekommst du es gleich von Gott zugesprochen. Dein Leben ist in seiner Hand, fürchte dich nicht. Dir wird kein Haar vom Kopf fallen, ohne dass dein liebender Vater im Himmel es weiß. Die Wirklichkeit ist größer als das, was wir sehen. Wenn Gott sich seine wunderbare Welt nicht verderben lässt, sondern sie wiederherstellt, sollen auch wir uns nicht die Freude daran rauben lassen. Wir lassen uns nicht auf dieses böse Niveau herab, auf das Niveau von Hass und Angst. Auf dem Parteitag in den USA hat jemand gesagt: If they go down, we go up. Das fand ich klasse. If they go down, we go up. Wenn sie nach unten gehen, gehen wir nach oben. Je brutaler sie sich aufspielen umso mehr folgen wir der Liebe, der Achtung, der Menschenwürde, der Freiheit des Einzelnen. Unseren Hass kriegt er nicht. Wenn sie runtergehen, gehen wir hinauf. Es ist wirklich eine geistliche Kunst. Und manchmal geht es auch nur hintereinander, dass wir zugleich das Mitleiden Christi, wörtlich seine Sympathie mit den Opfern leben. Dass wir zugleich den mutigen, stolzen Widerstand gegen den bösen Geist, der durch Jesus besiegt ist, leben. Und dass wir zugleich die Freude mitten in einer frustrierenden äußeren Umgebung bewahren. In dir ist Freude, in allem Leide. Alles soll den rechten Platz in unserem Herzen haben. Das wirkliche Mitleiden, das ehrliche Helfen, die Liebe und die Freude. Denn Jesus, der Auferstandene, regiert. Amen. Der Friede Gottes, der größer ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.